Biodiversität. Zugegeben ein recht sperriger Begriff, aber dafür umso bunter und vielfältiger ist ihre Bedeutung. Ein spannendes Themengebiet, das viele Fragen aufwirft, die noch darauf warten, von echten Expertinnen und Experten beantwortet zu hören. Kurz, ein Fall für uns. In Zusammenarbeit mit der Initiative Supergut widmen wir der Biodiversität daher eine Spezialreihe. Ihr Hören lohnt sich.
Supergut präsentiert. Peter und Paul wollen es wissen. Die Biodiversitätsfolgen. Heute neue Wege in der Textilindustrie mit Andreas Fehr.
Hallo miteinander zum Podcast. Paul und Peter wollen es wissen. Gell, Paul, du hast dich vorher so gefreut, ja, dass Paul und Peter wollen es wissen. Peter und Paul wollen es wissen. Die Supergut-Folgen live aus dem Supergut-Camp mit den Supergut-Labs. Und wir haben jetzt gerade einen schönen Einzug gemacht, Paul. Und das letzte Mal hast du eigentlich gesagt, du kämpfst in Bademode von unserem
kommt
Gast.
Kommt danach.
Ja, gut. Also unbedingt das Video schauen in dem Fall. Oder unbedingt nicht schauen, je nachdem. Wie gut man danach noch schlafen will. Ja, euch freut es, dass wir da sein dürfen. Das ist jetzt schon die dritte Folge von zweiter Staffel. Das ist wie bei Netflix. Zweite Staffel, dritte Staffel, vierte Staffel. Kommt dann vielleicht noch, wollen wir dann noch verhandeln. Genau, und wir haben heute ein cooles Thema, wo wir natürlich unglaubliche Experten sind, wer uns kennt. Es geht nämlich um Mode. Ja. Schlimm. Also wir zwei sind schlimm in jedem Bereich. Aber darum haben wir ja einen Gast eingeladen und Paul steht auch unserer Gast einmal vor, weil er hat wirklich was zu sagen zu dem Thema.
Jawohl, und zwar zum Thema neue Wege in der Textilindustrie. Und Andreas Fehr ist diese neue Wege wirklich eindrücklich gegangen. Du hast mit deiner, beginnen wir ganz früher. Du hast eigentlich eine Lehre als Sanitärinstallateur gemacht. Das hast du aber beruflich nicht verwendet. Bist relativ schnell dann in Richtung Marketing und Kommunikation gegangen. Hast du mir aber im Vorgespräch einmal gesagt, dass dieses handwerkliche Geschick Vorteile hat für das, was du jetzt machst, vom Verständnis und von diesen Zugängen. Hast dann, was ich sehr spannend finde, mit gemeinsam mit deiner Mutter die Neumühle AG gegründet. Am Anfang waren das noch Wollmützen, die ihr gefertigt habt. Und dann, wie diese Firma schon existent war, hast du eine Weltreise gemacht. 2016, 17 ungefähr um den Dreh herum. Und bist dabei konfrontiert worden mit den negativen Auswirkungen der Textilindustrie. Und das hat dich zum Nachdenken gebracht. Und dann hast du praktisch diese Neumühle, sage ich mal, unter ganz neuen Gesichtspunkten dann noch einmal nachgeschärft. Und das ist da sozusagen der heutige Stand. Und ich glaube auch, die Inspirationen kommen nach wie vor von Reisen, die du machst und von denen du dich zumindest inspirieren lässt.
Genau, sehr schön zusammengefasst. Danke vielmals.
Perfekt. Und ich frage dich gleich zum Einstieg eine Frage. Du bist jemand, der eben ein genaues Auge hat, ein Gefühl hat für diese Problematiken. Wie geht's dir eigentlich, wenn du jetzt in einen Textildiscounter gehst, die es überall gibt, und dort auf hunderten Quadratmetern, tonnenweise sind dort Billigstwaren, teilweise unter 10 Franken, Hemden oder T-Shirts, und du weißt, die werden also 2-3 Mal im Jahr praktisch komplett, ich weiß nicht, ob entsorgt oder zumindest umgewälzt. Was geht da in dir vor? Was hast du da für Gedanken, wenn du da durch solche Räumlichkeiten gehst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es kommen sehr viele Bilder auf, wenn ich so etwas sehe. Ich glaube, wenn man so in eine textile Lieferkette hineinschaut, wo man eigentlich von Anfang von Ressourcen bis zum schlussendlich, dass das Bild entsteht, dass es im Laden innen ist, dass man irgendwie einen Preis sieht für ein T-Shirt, wo vielleicht unter 10 Franken ist, passiert sehr viel auf dem ganzen Weg. Und ich sehe Themen wie, also mir fällt beispielsweise gerade St. Gallen ein, weil dort ist eine Firma, die Textil dort sammelt, die jetzt überfordert ist mit Billigwaren, mit einem Rohstoff, den man nicht recyceln kann, weil man immer Produkte entwickelt, die immer zu schlechterer Qualität hergestellt werden. Mhm. Also Recycling-Unfähigkeit fällt mir ein. Mir fällt ein, dass wir in dem Sinn in einer Welt jetzt leben, wo bewusster Konsum leider ja in einer breiten Masse noch nicht sehr verbreitet ist. Soziale Komponenten, wie kann es sein, dass wir aufs Mal ein T-Shirt überhaupt produzieren können, wo von Hand genäht wird. Oftmals kann man sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, oder die Leute meinen, das ist ein 3D-Drucker, der die T-Shirts rausspuckt, aber es ist immer ein Mensch, wo eine Person, die dort an der Nähmaschine sitzt, wo die T-Shirts zusammennäht, also die verschiedenen Patterns. Und ja, ich glaube, da geht ein ganzer Film ab an Sorgen, aber auch Lösungen. Ja, wo ich glaube, das ist grundsätzlich eigentlich so der Hauptträger, wieso dass wir bei Neumühle das machen, was wir machen, um das Bild zu ändern.
Und trotzdem ist es eben so, ja, Konsumenten und Konsumentinnen nachfragen. Und ich glaube, mit 3 bis 4 Mal Kollektion wechseln hast du massiv untertrieben. Ich glaube, es gibt ja Firmen, ohne Namen zu erwähnen, wo 16, 20 Kollektionen im Jahr durchlassen. Also effektiv, oder? Und nachher hauen sie es fort. Aber es kommt ja, es sind ja die erfolgreichen Ladeketten.
Ja, sehr. Also das hat in den 90er angefangen, das Konzept, dass man sagt, ich glaube, das ist auch rein psychologisch, dass der Mensch eigentlich aufs Neue sehr anspringt. Das ist auch modisch eine Ausdrucksform, oder man mit der Persönlichkeit entwickelt. Das ist auch, das Bedürfnis ist ja auch sehr nachvollziehbar und das haben wir alle. Und ich glaube, man unterschätzt einfach, dass man dort so das Problem so ein bisschen dezentralisieren, dass man halt wie sagt, okay, gut, die Konsumierenden zahlen den Preis X, aber jemand muss wie die Kosten tragen, die nicht einkalkuliert sind. Und das ist in dem Fall dann meistens die Näherin oder der Näher und die Umwelt. Und ich glaube, wir müssen wie von dem wegkommen, dass wir den Preis dort richtig kalkulieren. Weil sonst ist es eine Abwärtsspirale, die immer schneller trüllt, wie wir sie jetzt sehen. Und schlussendlich haben wir eine Ressource, wo wir nicht mal zurückführen können. Oder früher sind Qualitäten auch hochwertiger gewesen, beispielsweise. Also nicht nur, aber beispielsweise jetzt in unserem Bereich, wo wir auch viel mit technischen Textilien arbeiten, wo es eigentlich oftmals vielleicht auch noch mit Naturfasern gehabt hat, wo wir einfacher können recyceln. Und man hat wie vergessen in der Entwicklung, dass man nicht am Anfang ans Ende denkt, dass man eigentlich in dem Sinne einfach Produkte in die Welt setzt und sich aber nicht überlegt, hey, was passiert eigentlich am Schluss mit diesen ganzen Produkten. Und dann sind wir wieder bei dem Bild, wo du eingangs gesagt hast.
Ja, aber speziell die Textilbranche, mir persönlich ist aufgefallen, ich glaube, ich kaufe heute billiger meine Textilien ein als in meiner Kindheit sogar. Also es ist wirklich erstaunlich, wie viel billiger, alles andere wird teurer, aber wie viel billiger die Sachen werden. Und das ist natürlich ein unglaublicher Druck. Ich meine, einfach jetzt der Status quo, und ich kann mir das vorstellen, auch wenn wir dann auf eure Wege zurückkommen, aber der Preisdruck ist noch omnipräsent, nicht? Da muss man ja auch bestehen können, weil einfach der Griff zum einfachen, schnellen Produkt für die meisten einfacher ist, als zu sagen, ich kaufe mein teureres Teil, das ich halt dann länger tragen muss oder das eine andere, sagen wir, Wertschätzung bedarf.
Ja, das ist sicher so. Ich glaube, grundsätzlich ist wahrscheinlich unsere Zielgruppe auch vielleicht gar nicht. Also glücklicherweise ist unsere Zielgruppe eine Zielgruppe, Kunde und Kundin, die eigentlich sehr bewusst einkauft. Das ist aber grundsätzlich schon so, dass natürlich ein Druck von das Preisgefälle, das geht immer mehr auseinander. Und ich glaube, es ist auch, was wir einmal probieren, dass wir einen Preis möglichst zugänglich machen kann, aber die Nachhaltigkeit trotzdem kann hochheben. Das ist, ich glaube, so der Grad, das ist ein Balanceakt, dass man da gute Lösungen finden kann, dass man allen kann gerecht werden kann. Ja. Und gleichzeitig kommt wie so ein Druck auch vom Markt und man sieht, die Produkte werden immer günstiger. Aber es ist halt wie, wir denken dort wie ganz anders und wir wollen wie so die Antithese zeigen, dass es funktioniert, und es funktioniert auch.
Bevor wir dann auf eure Wege kommen, auch noch die Frage, wie schwer ist denn auch, man sagt immer das Modediktat, nicht? Und dass dann ständig irgendwie neue Kollektionen auf den Markt kommen und dass dann irgendwas der letzte Schrei ist und irgendwelche Farben dann ganz spannend sind. Das ist ja dann auch schwierig, weil das ist natürlich, setzt voraus, dass man schnell und günstig produzieren kann. Das ist natürlich dann auch ein Druck neben dem Preisdruck, oder nicht?
Jetzt in unserem Fall gar nicht so fest, weil wir tun uns komplett loslösen von dem Fast-Fashion-Rhythmus, dass wir sagen, wir haben permanente Kollektionen. Das heisst, der Zyklus ist viel langsamer. Also ich sage jetzt mal, bekannte Marken oder Firmen, die bringen vielleicht mindestens 4 Kollektionen pro Jahr auf den Markt und wir entziehen uns dem komplett. Das heisst, wir beschäftigen uns eh viel mehr mit der Frage, wie wir etwas produzieren, als was es ist. Also es ist nicht klassisch kategorisierbar in dem Sinn. Und dann haben wir wie zwischendurch einzelne Pieces, die vielleicht neu dazukommen. Oder es gibt mal eine neue Farbe innerhalb von einer Kollektion. Aber es ist in dem Sinn nicht so, dass wir dem Rhythmus nachher rennen und das ebenfalls, dass wir das wollen, in dem Sinne auch beführen. Das ist eigentlich nicht, nicht der Fall. Genau. Mhm.
Also das nachvollziehbar machen, es ist ja klar, es gibt ja heute einen ganzen Haufen Label und Zertifikat und Zeugs und Sachen, wo man drin hat, wenn man irgendetwas gekauft, haben ja so lange Etiketten drin, was das alles Tolles macht, etc. Aber es sind ja die grossen Ladeketten auch. Kann man, also sollte man nicht so viel Wert auf die Zertifikate legen oder kommt man hier so einfach rüber oder sind ihr in dem Game auch drin? Haben ihr auch so ganz viel so Labels und Zertifikate oder ist es für euch nicht so ein Thema?
Das ist eine mega gute Frage. Also ich glaube, so, vor allem in der Modeindustrie sind die Zertifizierungen, es gibt Unmengen an Zertifizierungen. Man hat auch Unmengen an verschiedenen Komponenten. Also ich glaube jetzt beispielsweise im Food-Bereich hat man in dem Sinn Tomaten, das ist eine Ressource, aber in einem Textil hat das ganz unterschiedliche Bestandteile, die aus verschiedenen Materialien sind, etc. Wir haben in dem Sinn Designansätze, wo wir uns orientieren. Das ist beispielsweise Cradle to Cradle, wo wir wirklich schauen, dass es einen technischen und einen biologischen Kreislauf, dass wir uns dem möglichst orientieren können. Wir haben auch Produkte, die beispielsweise GOTS zertifiziert sind. Wir probieren das so ein ganzheitlich anzuschauen. Wir haben nur als Beispiel jetzt ganz konkret eine Weberei in Como, wo wir mit ihnen Stoff herstellen, wo wir eigentlich das gleiche Textil auch bei einem taiwanesischen Hersteller machen könnten. Das wäre Blue Science zertifiziert, was sehr ein höherer Zertifizierungsstandard ist. Aber wir haben diesen Bezug nicht. Und darum sagen wir eigentlich, wir wollen eigentlich so als Design-Brand von der Zukunft die Verantwortung übernehmen und die Nähe auch zu unseren produzierenden Betrieben haben. Oder beispielsweise unsere Strickerei in der Nähe von Bremen, die sind auch nicht zertifiziert. Das ist so ein kleiner Familienbetrieb. Die können sich in dem Sinn, so eine Zertifizierung kostet sehr, sehr viel Geld. Sie können sich das gar nicht leisten. Aber ich kann wie so zum Olaf an den Schnitttisch gehen, nach Bremen und man kommt wie ein Empfinden über, wie es in dem Betrieb geht. Man hat eine Nähe, man hat kurze Wege und wir tun das eigentlich oftmals, also Zertifizierungen sind sehr, sehr wichtig und auch, dass wir vor allem, wenn es um die Ressourcen geht, dass wir beispielsweise bei der Baumwolle darauf schauen, dass die Standards, die wir möchten, dass die eingehalten werden. Aber es ist in dem Sinne nicht ein Must, sondern wir schauen es wie ganzheitlicher an.
Aber wenn jetzt ein Berater von außen kommt und das anschaut, der hätte wahrscheinlich sagen, ihr geht eigentlich den möglichst harten Weg, wo man gehen kann, oder? Also eben extrem enge Beziehung zu den Produzenten. Phänomen auf die Vorstellung hier auch von dir. Was ist denn Grundmotivation? Oder was ist das Ei oder die Hände, je nachdem, wie man es sieht? Ist es bei dir das Interesse an Nachhaltigkeit oder das Interesse an Mode im weitesten Sinn? Was ist zuerst da gewesen und hat es andere beeinflusst?
Das ist eine mega spannende Frage. Ich glaube, ich habe wie durch meine Mama mit Leidenschaft entdeckt für die Moden und das Design. Also das Design schon immer gehabt, also aus dem kreativen Arbeiten. Und nachher die Lösung können zu finden und den Impact können zu haben, etwas Sinnvolles, etwas können zu bewegen und neue Lösungen können zu suchen innerhalb von dem Mode-Zirkus. Das ist eigentlich mein Antrieb gewesen oder ist auch jetzt der Grund, wieso ja. Dass wir das überhaupt machen, genau.
Ja, kannst du die Grundphilosophie von Neumühle zusammenfassen in klassisch, schwierig, zwei Sätzen, einen Satz, wo du sagst, das ist so der Nenner, von dem man ausgeht?
Ja, also ich glaube, Neumühle bezeichnet sich, dass wir ein Schweizer Designbrand sind, wo weg von der Wegwerfgesellschaft hin zur Kreislaufwirtschaft gehen. Ich glaube, das fasst zusammen. Wir machen das mit langlebigen Produkten, wir machen das mit Zirkularität, wir machen das in dem, dass wir am Anfang als Ende denken im Designprozess. Das wird sehr unterschätzt, unserer Meinung nach, dass wir jetzt sehr viel vor reparieren, rezyklieren, Rezyklat, Recyclingfähigkeit ist oftmals gar nicht gegeben. Also meistens ist es Downcycling von einer Ressource, das wird mega technisch, aber das ist wie so, man setzt jetzt so viele Produkte in die Welt und man beschäftigt uns sehr, sehr wenig mit mit der Idee oder ja, mit dem Bewusstsein, was passiert noch mit diesen ganzen Materialien. Und das ist doch sehr erstaunlich für das, dass wir eigentlich grundsätzlich in anderen Bereichen, auch jetzt in der Schweiz beispielsweise, sind wir irgendwie Weltmeisterin im Rezyklieren von Sachen. Aber wir sind auch Weltmeisterin im Sachen, im Abfall produzieren. Also, genau, und da möchte man einfach sensibilisieren und Lösungen finden, wo man sagt, hey, jetzt wie die Weste, die ich anhabe, ist aus einem Material, die muss man gar nicht auftrennen. Das ist ein Projekt, das wir mit InnoSwiss gemacht haben, in einer Förderung, wo es darum geht, schaffen wir Produkte, die wir gar nicht auftrennen müssen am Ende vom Lebenszyklus, sondern wir können das Ganze rezyklieren.
Also ich finde zwei Aspekte, die du gesehen hast, nimmt mich noch Wunder. Erstens, reparieren. Es ist irgendetwas, was ich irgendwie noch von früher kenne, von der Kindheit, dass Mama die Löcher in den Socken gestopft hat mit so einem komischen Ring und dann hat sie es zugeneigt. Wir haben ja Live-Publikum, wir machen das ja live, obwohl es sehr ein diszipliniertes Publikum ist und sich sehr zurückhaltet. Aber vielleicht kann ich ja noch ganz kurz auch sagen oder hören lassen, dass wir wirklich vor live sind. Ja genau, jetzt brauchen wir viel Applaus oder so. Ja genau. Genau. Vielleicht kann man ja mal ins Publikum fragen, wer repariert denn das Häse noch wirklich? Also, wer dort noch, da noch mal, okay. Da noch mehr, ja, ganz viel, ja. Also, es wird noch mehr repariert, als es wahrscheinlich sonst gemacht hat. Ihr dann aber wirklich auch reparieren. Also, wenn ich eine Weste von dir habe und ich habe, sie ist kaputt, dann kann ich zwei, kann ich reparieren sie mir. Natürlich gegen einen Unkostenbeitrag nicht mehr.
Wir haben Kollektionen, wo mit einem Reparaturservice, okay, wo es ein Teil davon ist, genau. Nicht okay, bei allen, aber wir haben viele Produkte, wo du zu uns kannst kommen, wir können das reparieren.
Alwin, hast du das letzte Mal einen Sack gestopft? Ja, okay.
Nein, das Einzige, wo ich also in der Hinsicht, ich komme aus einer kinderreichen Familie und als Fünftgeborener habe ich einiges aufgetragen, was ein Bruder, wo man sagt, die Jacke geht noch, die Schuhe gehen noch. Also das habe ich schon noch erlebt. Also dieses Wegwerfen hat es bei uns nicht gegeben.
Also bist du immer voll in der Schule?
Immer schon, ja. Immer schon.
Ja, das kenne ich immer. Ja, Mensch, lassen wir es. Wir haben jetzt ja nicht unsere Kindheitstraumata. Das andere, was ich noch gerne frage, du hast gesehen, Cradle to Cradle. Und ich habe mir so ein T-Shirt gehabt und dann hat es geheißen, das kannst du kompostieren. Wenn ich jetzt mit ihm aber auf Deponie fahre, bei uns im Land, dem Jagd mit der Deponie wart ziemlich sicher, wenn ich es auf einen Rasenschnitt aufwerfe. Wie ist es zu verstehen, kompostierbar oder wiederverwendbar oder so? Da gibt es ja wahrscheinlich auch ganz viel, was toller tönt, als es denn ist.
Ja, das ist effektiv so. Und ich glaube auch wirklich, dass die meisten Entsorgungsanlagen auch nicht Freude hätten. Es ist effektiv so, dass es eigentlich so, man redet so von sogenannten End-of-Life-Lösungen, im biologischen Kreislauf auch noch gar nicht so viele Lösungen gibt, dass man das wirklich kann industriell biologisch abbauen. In einem ersten Moment macht es aber auch mehr Sinn, dass man jetzt wahrscheinlich das T-Shirt, ich weiss, ist es Naturfaser gewesen?
Es hat so Glitzerpailletten gehabt. Okay,
so, es ist weiss gewesen und wenn man aufgestehen hat, ist ein Panda gekommen und nachher okay. Koala. Nein, es ist Baumwolle gewesen.
Ja, gehen wir mal davon aus, wenn es jetzt Baumwolle gewesen wäre, in dem Sinne, wenn es jetzt keinen Print gehabt hätte, beispielsweise, würde es mechanisches Recycling aus Energiesicht in dem Sinne mehr Sinn machen, mal in einem ersten Schritt und dann vielleicht in einem zweiten Schritt, wenn dann so die Faser schon zu kurz ist, kann man es dann vielleicht noch biologisch abbauen. Aber es geht immer mehr darum, dass man sagt, wenn der Worst Case würde eintreffen, was passiert mit dem Produkt? Kann es die Natur zurück aufnehmen oder bleibt es einfach irgendwie eine Ewigkeit da und es führt zu Schadstoff?
Und mich würde interessieren, wie schaut bei euch die Lieferkette an? Also von Anfang bis zum Ende, weil da liegt ja normalerweise in der Textilbranche unglaublich viel im Argen, nicht? Also es beginnt ja bei der Produktion, also bei dem Anbau schon mit Pestiziden und dann mit Herstellung oder Ernte und Kinderarbeit und was ist das, kennen wir alle. Wie schaut eure sozusagen von Grundmaterial bis zu, wenn du das durchspielst? Was macht ihr anders?
Ja. Also wir rechnen eigentlich so, dass wir sagen, unser Wirkungskreis ist komplett in Europa, ab Fasern. Das heisst, wenn wir das Rohmaterial überkommen, das ist je nachdem, wir haben Bio-Merino-Wolle, wir haben Bio-Baumwolle oder wir haben recyceltes Nylon. Das kommt dann von einem unterschiedlichen Ort. Das kann sein, dass...
Darf ich noch fragen, Zwischenfrage, wo wird Baumwolle in Europa angebaut?
Genau, das ist quasi, dass die Ressource ist oftmals außerhalb von Europa. Okay. Genau, also nicht in Europa. Ja. Also das beispielsweise Baumwolle haben wir aus der Türkei oder aus Indien. Biomerinowolle kommt aus Argentinien oder aus Australien. Musingfrei beispielsweise ist jetzt sehr wichtig. Und dann kommt wieder das Rohmaterial kommt nach Europa und dann wird es beispielsweise in Italien wird das Garn gesponnen, es wird eingefärbt oder auch in Deutschland beispielsweise jetzt bei unseren Wintermützen. Und nachher ist dann eigentlich wirklich eigentlich ab dem Rohmaterial die ganze Wertschöpfung in Europa. Genau. Mhm. Aber wie du gesagt hast, Baumwolle wächst nicht in
Europa. Und wenn du sagst, Italien und sowas, das ist eine enge Beziehung zu dem Lieferanten praktisch. Oder wie ist das, wie gut kennt ihr die Leute, von denen ihr das bekommt? Wie sehr seid ihr da persönlich, wie weit geht da die persönliche Beziehung, dass ihr die nachvollziehen könnt?
Ja, das ist jetzt, also beispielsweise jetzt bei der, kommt ein bisschen Kollektion aus Produkten vor. Wir haben jetzt wie, beispielsweise bei unseren Wintermützen, ist das unser Partner in Deutschland, wo die Färberei, wo wieder Kontakt zu der Färberei hat und zu der Spinnerei. Bei unserer Monovest haben wir direkt mit dem Maurizio in Como zu tun und auch mit dem Recycling-Unternehmen in Slowenien. Also ich glaube, das kommt bei gewissen Produkten kann man es wirklich recht zurückverfolgen, was den persönlichen Kontakt anbelangt. Und bei den anderen sind es quasi Überzertifizierungen, wo man sagt, okay, Olaf, wir brauchen die Wolle nach dem und dem und dem Standard aus Europa, wo können wir die Lösungen über. Und wir haben teils dann auch, es ist so, es ist noch relativ, also es ist jetzt ein bisschen ausgeholt, aber man hat dort eigentlich oftmals die besseren Möglichkeiten, wenn man gerade mit der Strickerei oder mit der Konfektion direkt zusammenarbeitet in der Materialbeschaffung, als wenn man es direkt selber dort beschaffen. Das hat dann, man kann dort oftmals so Sammelbestellungen machen, wo ja nachher auch ökonomisch in dem Sinn sinnvoll sein könnte.
Also genau. Schlussendlich ist auch ein gewisses Vertrauen da in eure Lieferanten, wo ihr wisst, die vertreten eigentlich den gleichen Wert wie ihr vertreten. Ich nehme an, es ist schon etwas vom Wichtigsten wahrscheinlich, wo ihr...
Ja, sehr, ja. Sehr. Und das sind ja auch langjährige Partnerschaften, wo wir pflegen. Und ich glaube, sie wissen auch, was wir erwartet. Und wir probieren auch, wenn wir jetzt etwas Neues haben, beispielsweise eine neue Produktion in Portugal, wo wir eigentlich recht geschätzt haben, dass sie von Anfang an gerade bereit sind, zum Skrill-to-Krill-Nägern einzusetzen. Das ist sehr aufwendig. Man muss den ganzen Maschinenpark wechseln. Also man muss dort wirklich so gewillt sein, zum da mitmachen. Es ist auch das Risiko von einem Nahtbruch ist viel höher, weil das kein Polyesterfaden ist. Und das muss man ganz präzise einstellen an der Maschine. Also das ist ein Mehraufwand, der jemand leistet. Und wo man jetzt eigentlich oftmals auch sieht, dass Lieferanten bereit dazu sind. Aber ja, es gibt auch die andere Seite, wo man, ich glaube, heute noch teils auf Antworten wartet, weil wir unseren Kriterienkatalog geschickt haben, aber die Person nicht gewillt war, dann quasi einen Schritt auf uns zuzumachen und Teil dann von dieser Lieferkette zu sein. Also das gibt es auch sehr oft. Genau.
Und ihr habt ja auch spezielle Materialien, die ihr verarbeitet, Garne und sowas, die was Spezielles sind. Was ist der Unterschied zum Beispiel das Spezielle, das im Gegensatz zu einer herkömmlichen Ware?
Ja, also mit den Materialien, die wir zusammenarbeiten, zum einen ist es die Bio-Baumwolle oder das Bio-Merinenwolle. Das Bio-Baumwolle ist, ich sage es jetzt mal, es wird ein kleiner prozentualer Anteil im Vergleich zu der ganzen Baumwollproduktion, wo die gebraucht wird. Das ist viel, vom Wasserverbrauch her viel geringer. Aber auch selbst Städte gibt es noch Lösungen, die dann mehr Richtung Permakultur würden gehen, die eigentlich auch noch sehr spannend können sein, aber ja, teils auch noch gar nicht so in einem grossen Stil verfügbar sind oder auch mit einem Preis, dass man dann eben schlussendlich wieder bei einem Produkt ist, das vielleicht dann auch erschwinglich ist. Jetzt bei unserer Monovest haben wir es in den meisten Fällen, 70% ist es ein Recycling-Nylon, das aus Industrieabfall ist. Das sind teils alte Teppich, das sind teils Industrieabfall, das könnte so Rohrelement sein, das ist alles das Nylon 6, das spezifisch ist. Und das Nylon 6 ist eigentlich das Material im technischen Kreislauf, wo Cradle-to-Cradle zertifizierbar ist, zu einem sehr hohen Standard. Es hat auch teils alte Fischernetze drin. Und das ist beispielsweise das Material, das wir gewählt haben während der InnoSwiss-Förderung, die wir gemacht haben, weil wir wie so gesehen haben, hey, das erfüllt eigentlich alle Bedürfnisse, die wir brauchen für unser Produkt. Plus es ist komplett kreislauffähig. Und wenn wir würden wollen, könnten wir es auch zertifizieren lassen. Wir machen es nicht, weil es ja für uns jetzt die Kosten intensiv ist, aber wenn wir wüssten, wie wenn wir das jetzt das würden zertifizieren, könnten wir sehr einen hohen Standard über. Also wir haben dort dann eigentlich unsere maximale Verantwortung können übernehmen.
Wie viel machen, also gibt es viel, wo so denken wie ihr, nicht Konkurrenten, weil ich glaube, der Markt ist wahrscheinlich gross genug, für wahrscheinlich auch nicht so viele Anbieter. zu kämpfen. Haben wir auch schon mit die Produkte sind ja auch nicht unendlich verfügbar, auch schon Mühe, dass er die guten, nachhaltigen Produkte überkommt? Oder ist es noch nicht so der grosse Rahmen darauf?
Auch unterschiedlich. Also ich glaube, bei gewissen Orten ist es doch auch sehr schwierig, zum Produktionskapazitäten zu bekommen. Das ist durchaus so. Und ich glaube auch, die Schwierigkeit ist, sobald wir in fernen Ausgaben produzieren, haben wir Mindestmengen beispielsweise, die dann viel höher sind. Das ist auch ein Vorteil eigentlich, wenn man in Europa produziert, aber auch nicht überall. Und dort ist es so eine Mischung, es variiert wirklich teils innerhalb von der Kollektionen, dass ein gewisser Stoff, man hat vielleicht eine Mindestmenge von 300 Meter bei einer Farbe. Und das ist in dem Sinn ein riesen Effort, den man betreibt, wo man dort vorfinanziert. Das Produkt ist vielleicht erst ein Jahr später fertig. Mhm. Und dann spielt aber eigentlich wirklich auch wieder unser Konzept rein, dass man sagt, hey, wir haben zeitlose Produkte, wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir gerade sofort alles abverkaufen, sondern es ist wie längerfristig gedacht. Mhm. Ja.
Wie geht es dir? Welche Wege beschreitet ihr vertriebsmäßig? Das heißt, gibt es einen Direkt- oder speziellen Zwischenhandel, der vielleicht variiert zu dem, den man sonst kennt? Gibt es da auch neue Wege beim Vertrieb?
Ja, also wir haben grundsätzlich, vertrieben wir online über unseren Online-Shop. Mhm. Wir haben einen Showroom in Zürich, wo man unsere quasi neue Mühlenwelt eintauchen kann, wo wir einen Schautisch haben, wo man den Prozess sehen und die Marken erleben kann. Wir haben Retail-Partner, die unsere Produkte verkaufen. Das sind in den meisten Fällen sind das ja, Gleichgesinnte, die ebenfalls Wert auf Nachhaltigkeit legen und auf gutes Design. Das ist jetzt vorwiegend, sage ich mal, ist der Fokus in der Schweiz. Wir haben vereinzelt Sachen, die international abgedeckt sind. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen unser...
Aber auch, die müssen vom Setting, vom Mindset auch so sein, dass sie sagen, wir brauchen nicht dreimal im Jahr neue Ware, sondern wir Dauerbrenner, die sind also, die stellen sich auch auf das ein, dass sie sagen, von Neumühle kommt ein Produkt und das bleibt über das ganze Jahr. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, genau. Mhm. Das gilt wahrscheinlich nicht für alle. Ich glaube, gewisse haben vielleicht nur Bademode, gewisse haben unsere Mützen, das variiert sehr stark. Ja. Gewisse haben alles. Ich glaube, wir arbeiten sehr stark mit unserer Bildwelt, dass man eigentlich, wie gesagt, man hat das Produkt, das man vielleicht in der nächsten Saison einmal neu inszeniert, quasi bei einem frischen Kleid herkommt, dass man so wie ein Gespür oder einen Sinn für eine Neuigkeit kann entwickeln, obwohl es das gleiche Produkt ist und so quasi auch attraktiv bleiben für einen Wholesale, dass er in den meisten Fällen wird diese Vision sehr stark mitgetragen. Aber ich glaube, ja, es ist auch eine Sache von der Natur, dass der Retail eigentlich dankbar ist, wenn sie beispielsweise Neuigkeiten können zeigen können oder vielleicht irgendwie in Details können eintauchen können, wenn es um das Thema Zirkularität geht, Nachhaltigkeit. Mhm. Also wir haben auch schon viele Ausstellungen gemacht, wo wir eigentlich für Themen sensibilisieren wollen, wo wir ja irgendwie so Kreislaufschlüssigsthemen anschauen, ganz konkret mit Materialien.
Aber ist es, weil das ist immer das Problem, natürlich Platz, aber ihr müsst, ist euer Produkt selbsterklärend oder ist es eben genau spannend zu sagen, ich stehe im Geschäft und sehe eure Jacke und habe aber jetzt, schau die Jacke an, die gefällt mir oder gefällt mir nicht, aber dass man einfach sieht, was dahinter steckt, was das für Materialien sind. Habt ihr da sozusagen auch Möglichkeiten, das in irgendeiner Weise an den Kunden im Zwischenhandel oder einfach, wo man es kaufen kann, auch zu transportieren?
Das ist sehr ein guter Punkt, weil das ist eine sehr grosse Herausforderung, weil man sieht es unserem Produkt nicht an. Oder? Unsere Identität ist, dass wir sagen, wir schaffen zeitloses Design, permanente Kollektionen, das heisst, es ist sehr zurückhaltend, wir schaffen nicht irgendwie mit aufdringlichen Prints, außer es ist mal irgendwie, wir haben schon Kollaborationen gemacht, wo sehr stark dann geschrauben haben in dem Sinn, vielleicht farblich oder so, aber grundsätzlich sieht man, dass unserem Produkt eigentlich nicht an, was alles dahinter steckt und das ist sehr eine grosse Herausforderung. Mhm. Das ist so, dass wir es probieren, in der Kommunikation irgendwie abzubrechen und dann irgendwie am POS verständlich zu machen, hey, was genau steckt dahinter. Wir haben wie so gesagt, hey, das Produkt muss das in dem Sinne nicht selber erklären können, weil es soll ein Alltagsprodukt sein, das die Endkonsumierenden gerne würden tragen in ihrem Alltag und in dem Sinne nicht, sie müssen nicht immer daran erinnert werden, was das genau beinhaltet, sondern es sollte eigentlich auf der Basis sein, ein Standard. Aber das ist schon so, das ist, glaube ich, die grosse Schwierigkeit, ich sage es jetzt mal bei einem weißen T-Shirt, oder? Ein weißes T-Shirt, was unterscheidet ein weißes T-Shirt von einem anderen weißen T-Shirt? Mhm. Und dort ein Narrativ können zu finden, wo man klar von durchstechen bei einer Zielgruppe, das ist enorm schwierig.
Weil ich finde auch, das sind sehr, also zumindest was du jetzt anhast oder was ich von Florina auch kenne, das ist recht dezent. Und ich denke mir, da steht da nicht drauf, ich bin, ich weiß nicht, 3 Kilo recyceltes Material, wo man sagt, das schreit einem dann entgegen. Gibt's ja auch verschiedene Modemarken, wo man sagen kann, das hat so ein bisschen das ist gerade zum Label dazu. Aber den Weg, das Schreien zu kommunizieren, das sozusagen als deutlicher nach außen, wollte sie bewusst nicht gehen, sondern man kauft eine Neumühle-Jacke, weil sie einem gefällt und weil sie sozusagen im Vergleich zu anderen Jacken einfach einem gut steht und die Farben passen etc.
Genau, also ich glaube, das ist eigentlich gut zusammengefasst und dass eigentlich die ganze Nachhaltigkeit, also die Entwicklungsarbeit, die wir leisten, dass es wie an einem anderen Ort stattfindet. Wenn sich jemand für das Thema interessiert, haben wir sehr viel Informationen auf unserer Webseite beispielsweise oder wie gesagt, unser Showroom, der zeigt sehr viel Hintergrund und Entwicklungswissen über unsere ganze Arbeit. Und wenn wir dort eintauchen, sieht man eigentlich sehr schnell, um was dass es bei uns geht.
Mhm. Aber kennen ihr eure Kunden so gut, dass du sagen kannst, sie nähen eigentlich unsere Kleidung? Man hat ja immer am Anfang hat man so ein erstes Ding. Ist es eben wegen schönen Designs, sieht wirklich sehr, sehr schön aus? Oder kommt jemand über die Nachhaltigkeit China zu? Wissen Sie, wie Kunden auch finden, oder was die erste Motivation ist, um überhaupt das zu finden oder den zu kaufen?
Ich glaube, das ist grundsätzlich so, dass wir eigentlich wie so verschiedene Anlaufstellen haben. Es gibt sicher einen grossen Teil, der nur über Nachhaltigkeit kommt. Mhm. Und es gibt einen Teil, der auf das Design kommt, wo wir sagen, hey, mich spricht das irgendwie an. Das ist sehr zurückhaltend, dezent, das sind klare Schnitte, das ist eine klare Formsprache. Und wo dann vielleicht in einem zweiten Schritt erst gesehen, irgendwie beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit.
Vielleicht einmal ein Neumühle-Punkt. CH.com?
CH. Und ohne Ü-Pünktel, also Neumühle geschrieben. Genau.
Neumühle.
Ja. Ohne E.
Also ja. Punkt C. Neumühle.ch. Ja. Ist es geschrieben? Ja, genau. Ich habe keinen Sprachfehler. Ja. Neumühle.ch. Und dort findet man es, ist schon der Shop, da kann man auch bestellen. Und dann, wenn jetzt, übrigens wegen Bestellen, man hört ja ganz viel bei denen, wo mit dem Z und so und Alando hinter dran, dass ja irgendwie werden CH-Stock bestellt und neu Stock zurückgeschickt. Also das ganze Retour-Thema ist ja auch ein Riesenthema, wo man häufig auch vergisst. Wie lösen ihr es? Oder wir machen ihre Chance, Retour-Thema, dass halt die Leute sagen, okay, ich bestelle jetzt mal 3 Weste, schaue dann, will ich, dass mir passt. Oder kann ich so irgendwie abfangen schon mit einer Beratung?
Ja, es ist sehr ein grosses Thema und ich glaube, umso mehr, dass man wächst, umso grösser wird auch das Thema, dass man eigentlich wie so probiert, mit einem guten Produktbeschreib und mit Grösse, Angaben etc., dass man möglichst im Vorhinein das Problem, oder passgenauer kann eigentlich Empfehlungen abgeben. Mhm. Ich glaube, das klingt uns grundsätzlich gar nicht so schlecht. Es kommt auch ein bisschen auf die Kategorie drauf an. Aber ja, natürlich, ich glaube, der Online-Handel hat das grosse Problem. Das ist so ein bisschen, zum einen hat man die Möglichkeit, dass man das überhaupt zu Hause anprobieren kann. Bedeutet aber auch, dass es einen grossen Teil gibt, wo Sachen wieder dort zurückschicken. Und man probiert dort aber eigentlich auch wirklich im Verkaufsprozess zu sensibilisieren, dass man vielleicht im Checkout nochmal eine Notiz anschreibt und sagt so, hey, brauchst du wirklich all die Pieces oder langen da vielleicht auch 2, um dass man wie dort einfach nochmal so ein bisschen Bewusstsein schafft, dass man vielleicht einen kurzen Moment nochmal reflektiert und sagt, okay, ja, nein, ich brauche es 2 lange jetzt mal zum Anprobieren, muss ich gerade selbst
stellen. Ich sage einfach, ich nehme immer das mit dem meisten X davor und hinten ein L und dann passt es meistens ziemlich gut, oder ist es klein. Aber ich denke, es ist schon eine Herausforderung, ja, dass man es auch gut zu handeln bringt. Aber sorry, du bist Schnappatmen.
Ich bin schwer Schnappatmen. Ja. Nein, mich würde interessieren, wer ist der klassische Neumühle-Kunde und beziehungsweise aktuell? Und wohin wollt ihr hin? Also es liegt auf der Hand, dass ihr teurer seid als normale Produkte, unter Anführungszeichen. Das heißt, wie ist denn die Zielgruppe definiert?
Ich sage es mal, unsere Kernzielgruppe ist voraussichtlich zwischen 27 und 37, da bin ich schon selber eigentlich
so jung. Oh. Ja.
Schon alt, gerade zu der Grenze. Hat sich jetzt gezeigt, genau. Und ist verfolgt schon sehr stark einen nachhaltigen Lebensstil. Das sehen wir schon, wenn wir in Kontakt sind, auch bei unserem Showroom. Was wir zurückbekommen in der Reparatur. Ich glaube, wir haben aber auch eine Zielgruppe, die wirklich sehr stark designaffin ist, wo dort Nachhaltigkeit vielleicht gar nicht so stark ein Thema ist. Mhm. Es ist sehr eine weltoffene Zielgruppe, sehr reflektiert, auch was wir jetzt mitbekommen, was das Gros anbelangt. Also das ist eigentlich wirklich, wir sind jetzt seit 2 Jahren dem neuen Ort, wo wir sind, und haben dort viel den näheren Austausch mit der Zielgruppe, was eigentlich mega spannend ist, weil man kommt gerade unmittelbar Feedback über, wenn man sieht, wer sind die Menschen, die unsere Produkte tragen. Das ist, es gibt sehr viele schöne Insights und ist auch sehr spannend im Austausch, zusammen können zu lernen. Grundsätzlich wollen wir aber schon dort, dass wir eigentlich neue Müllikon sehr breit tragen. Ich denke, wir schaffen es für gewisse Produkte auch sehr einen fairen Preis anzubekommen. Es ist nicht überall gleich einfach. Also wir haben beispielsweise unsere Bademode, die natürlich in der Schweiz hergestellt wird, wo dann einen gewissen Preis hat, weil der Stundenlohn in der Schweiz hat einen gewissen Preis etc. Und ich glaube, man kann das eigentlich so relativ schnell dann erklären, wieso dass unsere Produkte einen Preis haben. Ich finde aber, es ist nicht nur in dem Sinn, dass wir oder ich glaube, wir schaffen es auch oder probieren es vielleicht in Zukunft noch mehr, dass man eigentlich die Zugänglichkeit zur nachhaltigen Mode kann gewährleisten.
Ich glaube, wichtig ist, man darf auch nach 37 noch was kaufen. Allerdings, Paul, für Bademose, wo Mode eine gewisse Grenze.
Wirklich? Okay, schade.
Es ist dort natürlich Urlaub und wir freuen uns schon darauf, die nachher Bademode zu haben.
Wenn wir Zielgruppen und Alter sprechen, muss ich auf was zurückkommen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich finde es einfach spannend, du hast mit deiner Mutter das Unternehmen gegründet. Und allein das bei Mode und Zugängen und Einstellungen, ist das befruchtend gewesen oder hättest du auch manchmal gesagt, ist Mutter-Sohn-Verhältnis im Beruflichen und im Design und in diesen Themen hat sich halt schwierig herausgestellt?
Ja, das ist eine lustige Frage. Ja, ich glaube, es hat sicher einige Momente gegeben, ich glaube, vor allem so in der Gestaltung, wo wir wirklich so diametral andere Meinungen sind und so komplett auseinander. Wo ich dann gefunden habe, okay, Mami, ich weiss jetzt nicht, ob wir da weiterkommen. aber grundsätzlich, nein, es war natürlich mega befruchtend gewesen und es war irgendwie auch schön gewesen, so die Beziehung auf einem ganz anderen Level können, zu erleben. Ich meine, es ist jetzt im Hintergrund, sie ist in dem Sinne nicht mehr tätig. Ich hätte sie eigentlich immer gerne mehr dabei gehabt. Aber unsere Anfänge, das war ja etwas Besonderes gewesen, auch für mich, mehr so als Beziehung, auch irgendwie, wo man vielleicht sonst jetzt nicht so erlebt. Ja.
Aber das Nachhaltige und das Zirkuläre war bei euch beiden vollkommen Thema. Also das war nicht so, dass das auf deinem, Mist gewachsen ist, sondern das habt ihr beide als Ziel gehabt und als Grundvoraussetzung.
Ich glaube, meine Mutter steht schon von Anfang an grundsätzlich hat die Stossrichtung schon immer eingeschlagen.
Ja.
Und ich glaube, sie ist dort auch stark die Inspiration gewesen. Und das Ganze hat sich dann eigentlich noch so weiterentwickelt. Es gibt so ein Bild vom Alfred Lester, wo sich so ein Fisch in so einen Vogel verwandelt und sie nimmt das eigentlich immer als Sinnbild, wie sich das dann nachher weiterentwickelt hat. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Verbindung, dass dann eigentlich nachher der Vogel davonfliegt und sich ganz vieles oder Neues daraus entwickelt hat. Genau. Mhm.
Wie muss man sich denn Neumühle heute vorstellen, also als Unternehmer nochmal ganz anbrochen, wie viele Angestellte oder haben ihr mehr Zulieferer oder wie gross sind ihr, was machen ihr so oder ist es noch ganz viel auf deinen Schultern oder?
Hey, wir sind ein kleines, sehr engagiertes Team in Zürich. Wir sind momentan 6 Leute. Operativ sind wir zu dritten am Arbeiten. Wir haben vorher auch noch lange mit einer Stiftung zusammengearbeitet und haben jetzt aber eigentlich alles transferiert und sind bei uns auf dem Werkstattareal in Zürich. Wir haben Leute, wir haben so ein internes Richtungsgeberprogramm, wo wir uns mit dem ganzen Lebenszyklus auseinandersetzen, was passiert mit diesen Produkten. Und das sind dann eigentlich wie, ich sage jetzt mehr, beratende Stellen, wo im täglichen Geschäft eigentlich weniger zum Tragen kommen. Das sind dann mehr strategische und solche längerfristige Themen, die wir dann besprechen.
Mhm. Und genau. Wir haben schon von Bademode gesprochen und die Produktpalette von bis ungefähr. Das geht wirklich von der Badehose bis zum Wintermantel.
Genau.
Und wo sind Lücken? Oder ist das wirklich?
Genau, ganz viel.
Nein, aber und Männer, Frauen, Kinder? Oder gibt es sozusagen Kinderkollektionen? Nein?
Sie ist jetzt gerade alles ausverkauft, haben wir aber eigentlich ein Spini gehabt für Kinder.
Okay.
Ja, 3 Farben, genau. Ich glaube, es ist recht unkonventionell, was wir machen, rein so von der Kategorie her. Das ist recht. Spannend, in dem Sinn, weil wir wirklich sagen, wir wollen uns damit auseinandersetzen, wie wird etwas hergestellt und weniger, was es dann schlussendlich ist.
Mhm.
Genau, und darum ist es so ein Potpourri an verschiedenen Produkten. Genau. Beziehungsweise fokussieren wir uns eigentlich immer sehr stark auf Funktionalität innerhalb von einer Saison.
Okay.
Und trotzdem muss es ja auch ökonomisch funktionieren. Du hast ja am Anfang auch gesagt, wir versuchen noch einen vernünftigen Preis und so überzukommen und gleichzeitig den Nachhaltigkeitsgedanken. Wenn jetzt du einfach, also da gibt es wahrscheinlich auch Grenzen. Oder könntest, wenn wir jetzt sagen, die Weste, die kann auch, keine Ahnung, 2000 Stutz kosten oder 3000 Stutz, könntest du noch viel mehr machen? Oder siehst du, nein, eigentlich haben wir das Optimum rausgeholt zum einem Preis, den die Leute auch noch kaufen in dem Fall?
Preistechnisch meinst
du? Ja, oder weißt du, also könntest du noch viel, viel mehr machen in der Nachhaltigkeit, wenn du siehst, Preis ist egal, was es kostet am Schluss vom Tag. Also man muss dort auch Kompromisse eingehen, wo du siehst, okay, der muss man jetzt halt eingehen, der ist, kann man aber auch eingehen, da kann ich dahinter stehen. Oder siehst du, nein, eigentlich haben wir das Produkt, und das passt und könnt ihr nicht optimieren, wenn es doppelt so teuer ist, außer
ja, Frage natürlich. Ja. Also das ist schon die grosse Schwierigkeit, die wir haben. Ich glaube, wir haben auch, sind auch teils Mischrechnung, wo man wie so sagt, hey, uns ist ein gewisses Produkt sehr, sehr wichtig, aber die Marge ist eigentlich sehr gering und wir kompensieren vielleicht mit einem anderen Produkt. Wo man wie sagt, okay, das Konzept oder die Beziehung zu dem Lieferanten ist es wichtig, wir wollen das können beibehalten. Also, dass es ökonomisch sinnvoll ist, das ist eine grosse Herausforderung in dem ganzen Kontext. Und vor allem, wir leisten so viel Entwicklungsarbeit, wenn wir das alles würden abschreiben und weiterverrechnen, wäre das Produkt viel teurer. Also ja, das ist eine grosse, grosse Herausforderung, die wir haben. Ja.
Weil ihr steht ja voll im Markt und ihr seid ja wahrscheinlich auch am Essen. Ist denn schon mal einer von den grossen Produzenten zu dir hergekommen und hat gesagt, hey, die Weste ist mega cool, das Design gefällt uns super, das würden wir auch gerne machen, wir machen dann gleich 200'000 Stock und verkaufen es bei uns in den Läden, oder ist der, das Rüebli hat man noch nie vor deiner Nase geschwenkt?
Bam, wir haben schon spannende Gespräche gehabt über verschiedene Themen, aber jetzt geht es so konkret nicht, nein.
Ja. Weil wäre ja auch möglich, dass man sagt, hey, du vergisst dein Talent, weil das könnte man was sie verkaufen, oder?
Also, ja,
jetzt
ja, ist es ja.
Vom anderen natürlich, ich finde. Ja.
Ja.
Okay.
Also wir haben wirklich auch schon spannende Kollaborationsanfragen gehabt, wo wir auch teils schon abgesagt haben, obwohl es aus marketingtechnischer Sicht eigentlich sehr, sehr spannend gewesen wäre, international. Aber wir gefunden haben, das funktioniert nicht von der Wertebasis oder von der Nachhaltigkeit. Wir aber uns trotzdem damit auseinandergesetzt haben und quasi auch mit den Head of Designs zusammengesessen sind und hoffentlich auch dort vielleicht ein bisschen Böll haben können anstossen für mehr Nachhaltigkeit in diesem Betrieb. Ja.
Okay.
Hast du dir neben dem Tagesgeschäft schon einmal irgendwann die Zeit gehabt oder habt ihr euch ausgerechnet, welchen Impact ihr schon durch eure Produktionsweise im Vergleich zu anderen gemacht habt? Ich weiß nicht, wie viele Tonnen recycelt worden sind oder sowas. Gibt es da Zahlen, die du da aus dem Ärmel schütteln kannst oder zumindest im Hinterkopf weißt?
Ja, es gibt ein paar Zahlen. Also wir haben beispielsweise sind 20'000 CO2-Emissionen, die wir eingespart haben durch Nutzung von Econyl anstatt Standard-Nylon.
Ja.
Wir haben bislang sind es etwa über 220 Produkte, unsere eigenen Produkte, die wir repariert haben, also wo wir eigentlich ein längeres Leben geschenkt haben, die innerhalb unseres Systems zurückgekommen sind. Es sind über 3'000 Kilo Nylon, die wir bisher können recyceln konnten. Genau. Was haben wir noch? Wir haben in unserer Stiftung, die wir früher zusammengeschafft haben, haben wir, was sind das? Bis über 30'000 Arbeitsminuten, die wir in einem geschützten Raum können arbeiten in einer sozialen Stiftung. Genau, also ich meine, das sind jetzt ein paar Zahlen, in dem Sinne, es umfasst nicht unser ganzes Arbeiten und Wirken, aber ja, um so ein bisschen mal ein Bild können zu geben.
Aber es sind Zahlen, die natürlich dann auch Spaß machen und befriedigen, sozusagen, dass man am richtigen Weg ist und dagegen steuert.
Sehr.
Ja, absolut.
Die Frage ist natürlich immer auch, was der Einzelne tun kann, oder? Ganz konkret. Man kann es nicht machen wie der Paul und ich, dass man einfach das Zeug anlegt, egal ob es in Mode ist oder nicht.
Also, hallo?
Nein, du bist natürlich topmodisch angelegt. man kann in Second-Hand-Läden gehen. Was ist so der, wo kann ich den grössten Impact machen, denn, außer dass ich natürlich Neumühle Produkt kaufen sollte und tragen. Aber wo siehst du, hey, wenn du was verändern willst, mach das und das?
Hey, also bei uns gibt es wirklich, sind eigentlich ganz klar so vier verschiedene Schritte. Also im ersten, dass man wirklich sagt, hey, man nimmt das, was besteht, man nimmt das, was bereits da ist, weil das ist, wie wir wissen, das Nachhaltigste. Dann im in dem Fall wäre das dann Secondhand, wäre das Vintage, wo man wirklich stark dafür appelliert, dass man das auch braucht. Ich glaube, es gibt so viel Mode auf dieser Welt, dass man eigentlich die Menschheit relativ lang könnte ausrüsten, was sehr spannend ist, mit Kleidern.
Das kommt auch immer wieder dieselben, oder? Es kommt
genau.
Mit dem Revival von irgendwelchen 70er Jahren, 80er Jahren und so weiter.
Genau, ja. Genau. Dann in einem zweiten Schritt, dass man sagt, dass man das reparieren denkt.
Mhm.
Und in einem dritten Schritt, dass man sich überlegt, okay, kann ich Sachen zurückgeben, was steht auf meinem Etikett? Ist es vielleicht recyclingfähig, ja oder nein? Hat es ganz viel Material drin, ja oder nein? Und dass man es dann wirklich auch noch mit so zurückbringen. Aber ich glaube, vor allem so das 1 und 2 sind sehr, sehr wichtig und kann man eigentlich ganz einfach im Alltag einbinden.
Mhm. Und über die Sachen anlegen, so langsam.
Genau.
Passen.
Genau. Gibt's bei der, weil du auch sagst, zerlegbar und so, bei der Verarbeitung, wo man als Otto-Normalverbraucher oder Ottine, was ist die weibliche Form von Ottilie? Ottilie, Normalverbraucher, wenn du auf ein Kleidungsstück anschaust, wo man auch sagen kann, das ist vom Recycle-Gedanken oder sowas wertvoller und wichtiger oder besser als irgendwelche synthetischen Stoffe.
Ja, also grundsätzlich in einer Komposition schauen wir eigentlich, oder würde ich jetzt wie so empfehlen, dass man darauf schaut, dass es möglichst 100% ist. Das kann mal helfen, also es hilft schon mal sehr.
Mhm.
Quasi wie so am Recyclingunternehmen in der Zukunft, wo das Produkt irgendwann wird, die recyceln. Weil Materialien jetzt trennen können wir auch noch nicht so gut. Also es gibt viele Projekte, die in den Kinderschuhen sind und Lösungen, die rum sind, aber jetzt in der wirklichen Industrie ist es noch nicht wirklich angekommen. Es ist auch sehr energieaufwendig, Materialien wieder aufzutrennen. Also dem Problem kann man eigentlich zuvorkommen. Und also bei einem normalen T-Shirt macht es in dem Sinne nicht Sinn, dass es noch 5% Elastan drin hat. Das ist meistens oder oftmals drin, weil es vielleicht auch günstiger ist, um es so herzustellen, weil es auch leichter ist. Also das ist eigentlich wirklich so mal ein erster Schritt, dass man vielleicht bei einem technischen, also was fossiler Ursprung ist, sei es Polyester etc., wenn man es nimmt, dass man jetzt sicher ein Recycling-Polyester nimmt, aber vielleicht auch das Nylon ist eigentlich hochwertiger, einfacher zum Recyceln.
Mhm.
Theoretisch, wenn man es nach Cradle-to-Cradle anschaut, hat das Polyester auch potenziell Schwermetall drin, die Krebs erregen können. Also ich glaube, dort, wenn man Hautkontakt hat, würde ich vielleicht eher auf Naturprodukte gehen, oder auf, ja, dass man dort so ein bisschen sensibilisiert kann sein, ist sicher immer gut. Und dann bei ganz technischen Textilien, die man dann im Outdoor-Bereich hat, dort hat es wie so klar Funktionen, die müssen eingehalten werden. Aber oft, was wir im Alltag eigentlich tragen, kommt man eigentlich gut mit Monomaterial, also mit sortenreinen Materialien eigentlich schlagen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man drauf schauen kann und gerade unmittelbar auch einen Impact hat.
Ohne Länderbashing, aber gibt es so Made-in-No-Gos, wo du sagst, aus den Ländern kommt einfach Produkte, wo man sagt, schon allein von der Produktion, vom Anbau, schwierig, oder kann man das nicht so über einen Kamm scheren?
Ja, ich glaube, es ist wie so, das Produkt ist so, hat so viele Dimensionen, dass wir kennen Projekte, die in Ländern produzieren, wo wir jetzt vielleicht nicht würden produzieren, beziehungsweise man kann das wie nicht so abschliessend sagen, oder ich glaube, es ist auch so ganzheitlich, oder wir sagen, okay, wir produzieren in Europa, das heisst, es ist auch eine grün ausgerichtete Wirtschaft, das ist da, wo wir eigentlich auch möchten, unser Geld investieren, also ich glaube, es gibt, ja, es ist ein sehr ein philosophischer Ansatz, auch grundsätzlich, denn man kann aber auch ganz gut an einem anderen Ort, weil es am CO2 ist es ja eigentlich gleich, in welchem Land das man produziert, also es gibt auch der Aspekt, wo ich sehr gerechtfertigt finde, wo man vielleicht auch sehr fair kann, sehr weit entfernt produzieren, wenn es nach einer CO2-arme Schweiz kommt. Also ich glaube, es gibt jetzt so viele verschiedene Aspekte, die man kann beleuchten kann. Uns ist wichtig, dass wir unsere Verantwortung als eine Mühle wahrnehmen und haben uns darum für den Weg entschieden. Aber ich glaube schon, dass es umso grösser, dass man wird oder dass auch globale Konzerne die Schwierigkeit haben, dass die Lieferketten einfach so global verstrickt sind und mit Sublieferanten, dass das einfach auch schwierig ist zu kontrollieren. Und dass man dort die Verantwortung verliert oder gar nicht mehr wahrnehmen kann.
Was ist so dein grösstes Erfolgserlebnis? Hast du es mal geschafft, jemand aus deinem Umfeld vielleicht, wo ganz klar immer gesehen hat, ein T-Shirt über 5 Stutz Kaffee im Leben nicht, davon zu überzeugen, dass es nicht wichtig ist. Hast du schon so eigene Erfolgserlebnisse gehabt oder hast du im Umfeld oder Leute, die sagen, hey, was du machst, ist super, ist alles mega schön, aber ich gehe halt gleich in XY einkaufen, weil es ist mir jetzt nicht der Wert.
Ja, gute Frage. Jetzt ganz so konkret muss ich gerade überlegen, ob das ein Beispiel gibt. Ich glaube, oder ich habe das Glück, dass mein Umfeld sehr viel, sehr bewusst einkauft. Ich bin zwar immer wieder erstaunt, manchmal auch, gut, verständlicherweise, ich glaube, es beschäftigt sich nicht alle so stark mit Mode wie ich, oder man geht dann unterschiedlich so ein bisschen in die Tiefe. Ich glaube, so ein konkretes Beispiel habe ich jetzt gar nicht, aber ja, ich bin sehr dankbar, dass ich ein Umfeld habe, wo sich doch mit einem bewussten oder mit einem bewussten Konsum auseinandersetzt, ja.
Wenn du dich schon mit bewusstem Konsum auseinandersetzt, ist vielleicht auch spannend, von dir zu hören, man kennt das, also wir kennen es nicht, aber man kennt das, dass man zu viele Schuhe kauft oder 5 Jacken für den Winter. Hast du so eine goldene Regel, wo man sagt, 5 Schuhe reichen jedem? Oder wo
also
man
es sollten schon 6 Schuhe, also 5 Schuhe, dann ist ja immer...
Richtig, ja. 6, richtig.
5,
danke, ja.
5 Paar danke. Schuhe oder sowas.
Kopfrechnen, ja. Aber wo du sagst, nein, das, der Klassiker ist, dass man einfach zu viel von einer Sache zu tun hat und das eben auch gute Qualität, aber eben nicht für jede Farbschattierung ein Hemd, ein T-Shirt, eine Bluse. Würdest du da irgendwo, könntest du da sagen, gibt es so... einen Richtwert, den du empfehlen würdest?
Ja, also ich glaube, unser Ziel ist, dass wir es ankriegen, dass wir die Produkte, die wir herstellen oder die wir konsumieren, dass wir die zumindest einmal tragen.
Ja.
Und das ist enorm, oder? Also momentan sind es 40% von allen Textilien, die einmal oder gar nicht getragen werden im Kleiderschrank. 40%.
Wow.
Das ist eine enorme Zahl.
Ich habe geglaubt, das ist so hoch wie fast die Fitnessgeräte, die man kauft, oder?
Ja.
80%, glaube ich, die einmal nur verwendet werden und dann verstauben sie.
Ja. Wüsste ich jetzt nicht, kann ich sehr gut sein, aber das ist eine enorme Zahl. Und ich glaube, ob es jetzt Schuhe sind, ein T-Shirt oder eine Jacke, ich glaube, wir müssen unbedingt die Zahl überbringen. Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Legen Sie das Zeug wenigstens einmal an, wenn wir schon kaufen, dass man ein bisschen drauf schaut, das Etikett wieder anfängt zu lesen. Was ist es vielleicht für Material, das kommt konkret her? Ist es aus einem Material gemacht? Etc. Ich glaube, das sind da schon mal gute Wege. Jetzt bin ich so salbungsvolle Schlussworte am Abbiegen, weil Zeit trockt natürlich schon wieder bei uns. Und Paul, du hast ja immer so er hat immer so tolle Schlussfragen.
Fantastisch.
Ja, fantastisch, wo alle beantworten wollen. Ja. Also mir stellt sie zuerst mir, dann stelle ich sie ihm und am Schluss stellen wir sie dir, dass du dann das sagen kannst, was also halt unseren Quatsch wieder ausbessern kannst, von mir raus. Paul, hast du denn heute auch eine Schlussfrage vorbereitet?
An dich zuerst.
Mhm.
Wenn du jetzt vor deinem geistigen Auge durch deine 100 Quadratmeter begehbare Garderobe Lust wandelst. Ja. Gibt es da irgendein Kleidungsstück, das dir besonders viel bedeutet, zu dem du eine ganz besondere Beziehung hast, auch in Richtung Nachhaltigkeit vielleicht, neben den ganzen Designerklamotten und Anzügen, aber gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das ist mein Kleidungsstück?
Also meistens, wenn ich auf einer Bühne bin, bin ich immer froh, wenn ich eine Hose anhabe. Das ist so immer ein Albtraum, wo man doch hat. Habe ich ein Lieblingskleidungsstück?
Oder mit einer besonderen Beziehung?
Also ich würde sagen, wenn man vorher gesehen hat, 5 Winterjacken sind genug, da würde ich jetzt ganz klar widersprechen. Ich habe vielleicht dort einen besonderen Bezug zu Winterjacken.
Okay.
Die Mehrzahl, die mir sogar schon meine Frau gerügt hat. Also brauchst du jetzt nochmal eine? Ich habe gesagt, ja, schau, die ist ein bisschen dicker als die anderen 5 oder 6 oder 8, die ich habe. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt einen Jackenfetisch.
Okay.
Aber so ein Lieblingskleidungsstock habe ich, glaube ich, nicht.
Okay.
Oder? Ich schaue schon meine Frau an. Habe ich mal gehabt. Oh, dann würde ich es gerne genauer ausführen, glaube ich. Wenn sie so schaut. Also ja, Winterjacke, viel zu viel Winterjacke. Paul, hast du einen Lieblingskleidungsstock in deinem, in deinem Ostflügel?
Osttrakt.
Osttrakt, Entschuldigung.
Der Vorteil ist, wenn man die Abschlussfrage selber formuliert, dass man natürlich glänzen kann. Und das habe ich dann bewusst so gemacht.
Hast du bis jetzt aber noch nie.
Nein.
Obwohl sie immer duschen.
Und ich habe wirklich ein Kleidungsstück und das ist, und auch eben deswegen glänze ich, das ist ein Lodenfleck, also ein Lodenmantel, der aus dem Zillertal kommt, der dort hergestellt ist, wo die Schafe dort sind, wo die Wolle, wo gewalkt wird und der noch du wirst es besser wissen, es gibt den leichten Loden und das ist so ein schwerer Loden, der noch Fettanteil hoch hat. Das heißt, das ist ein Loden, da kannst du dich in den strömenden Regen stellen und du wirst nicht nass, oder du kannst dich auf eine Schneebank setzen und wirst nicht nass, oder es ist warm. Das ist so ein, zu dem habe ich eine ganz besondere Beziehung, ist einfach ein unglaublich tolles Teil. Und wenn ihn die Motten nicht fressen, dann hoffe ich, dass ich ihn vererben kann. Den habe ich schon 20 Jahre. Und das ist einfach von der Funktion, vom Stoff her, von der Geschichte, die ich damit verbinde, was ganz Besonderes, ja. Trage ich aber natürlich nicht oft oder selten, aber wenn ich ihn trage, dann hat er eine besondere Bedeutung.
Also es würde gerne mal sagen, die machen mal ein Foto,
ja.
Und dann so okay. Mal hinstellen.
Jetzt an dich natürlich, weil du hast das feinste Auge für Textilien. Gibt es sowas auch für dich, ein Lieblingskleidungsstück oder Lieblingstextilie?
Ich glaube, ich kann auch eins. Ich glaube, es ist nicht ganz so schön wie dein Bild, das du jetzt gerade gezeichnet hast, Paul. Ich muss wirklich sagen, das ist... Ich würde sie auch sehr gerne sehen, die Jacke.
Hui!
ich glaube, bei mir ist es recht banal. Ich habe schon seit Jahren sehr starke Liebe für weiße T-Shirts. Okay. Also das heisst, wenn man bei mir in einen kleinen Schrank hineinschaut, wirklich auch sehr reduziert, in ganz unterschiedlichen Formen, nicht Farben, aber Formen, ist das ein weißes T-Shirt, ja.
Okay. Schön. Klassisch und schlicht, ja.
Genau, in dem Fall gibt es bei euch super gute weiße T-Shirt.
Nehmen genau, wir
mal an. Ja. Also nein, schon aus Eigennutz.
Genau, richtig.
Und es ist schwierig, gute weiße T-Shirts zu finden, das muss man dazu sagen.
Absolut.
Also, so. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, danke vielmal, dass du uns redonant gestanden bist zum Thema Mode.
Danke, dass ich darf da ankommen.
Ja, selbstverständlich, dass du, jetzt kannst du uns ja dann nachher noch zu unserem Modegeschmack noch eine Rückmeldung geben, aber jetzt machen wir off-camera am liebsten. Also, danke vielmals, dass ihr gekommen seid an der Live-Podcast, da ist Supergut Camp mit den Supergut Labs. Danke natürlich auch Supergut, dass wir das immer machen dürfen, und in dem Sinn allen noch einen schönen Abend, Tag, wenn immer, dass ihr den Podcast hört. Uns jetzt einen schönen Abend. Ciao zusammen.
Thank you.